Oder was mir letztens auf TikTok mehrfach begegnet ist, wo sich Leute gegenseitig Witze erzählen. Was ist ein umgekehrter Exorzismus?
Das weiß ich nicht.
Wenn der Teufel den Priester vom Messdiener zieht.
Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Hallo Leo, komm rein. Wie geht's dir?
Ach, scheiße. Ich habe immer noch die Erektion, wie du siehst.
Scheiße. Ich im Augenblick auch noch. Aber mach dir nichts raus. Mhm. Komm weiter.
Tja. Du hast die nicht immer hoch, verstehst du? Aber ich bin einfach krank. Wie hast du dir das eigentlich gedacht?
Ganz einfach. Was die Frauen nicht schaffen, schafft die Technik. Ich baue dir eine Dauerwichsmaschine.
Eine Dauerwichsmaschine?
Ja, eine, die nie müde wird. Aber komm, leg das mal ab. Wir probieren erstmal was anderes.
Ja.
Hier ist meine Werkstatt. Na komm, wir fangen mit Schleifen an.
Tut das denn nicht weh?
Nein, nein. Gib den Schwanz her.
Nein, nein. Oh doch, da tut doch weh.
Ja, aber spitz ist er danach. Es ist immer, ich finde es immer wieder schön, was für Blüten die 70er Jahre in ihren Pornodialogen so hatten. Das, wenn man den Film noch weiter guckt, ich habe den an der Stelle abgeschnitten, die gehen alle Maschinen durch. Ne? Der packt den, spannt den Schwanz noch in der Drehbank ein, mit dem Bohrer, alles.
Also ganz ehrlich, das ist das, was ich sehen will, wenn ich so ein bisschen hartgeil bin. Dann will ich Leute sehen, die sich das Glied einkürzen. Das ist ein wirklich schöner Gedanke. Ich frage mich echt immer, was der Hintergrund dazu war, dass man gesagt hat, ja, das wäre jetzt, das würde, glaube ich, viele Leute, also ich meine, es gibt ja einen Grund, warum man sowas schaut, weißt du?
Ja, aber an der Stelle ist es aber, glaube ich, auch schon auf jeden Fall witzig gemeint, also lustig gemeint, dass es irgendwie was ist, worüber man schmunzeln kann, ne? Weil zum Beispiel, wenn die den Penis in die Drehbank einspannen, wenn man den Film dazu sieht, sieht man, dass das halt ein Stück Holz ist, ne? Und der andere Typ am Ende der Drehbank steht. Die Dialoge, die daraus folgen, ne, irgendwie der Meister geht später weg und er steht da immer noch mit seinem Dauerständer und dann kommt die technische Zeichnerin vorbei und guckt mal, ob sie nicht helfen kann.
Natürlich. Oh, das ist aber nett.
Ja.
Sonst hätte sich ja diese Situation nie ergeben, ne?
Nee. Ich muss auch sagen, vor unserer Aufnahme war auch ein Dialog, den ich eigentlich gerne mitgeschnitten hätte, wo du gesagt hast, der Ständer ist zu klein. Er steht nicht, es ist die Gefahr, dass er umfällt.
Das ist bedauerlicherweise selten bei mir, der Ständer ist zu klein. Hab versucht, einen Weihnachtsbaum aufzustellen. Wir sind dieses Jahr extra früh dran, wir genießen Weihnachten auch schon im November. Und dementsprechend musste ich feststellen, dass der vorhandene Ständer bedauerlicherweise für das vom Ständervolumen her für das zu stehende nicht ausreichend ist. Und in dieser problematischen Situation befinden wir uns jetzt, aber das kriegen wir hin. Also das ist alles, da muss halt ein anderer Ständer herhalten.
Ist ähnlich nadelig, ne? Hattet ihr früher, also hattest du bei deinen Eltern, hattet ihr Weihnachtsbäume? Ihr wart ja nicht so religiös und so, ne? Weil
meine Mama hat das geklärt, doch, wir hatten Weihnachtsbäume. Mein Vater hätte wahrscheinlich noch nicht mal eine Kerze aufgestellt, geschweige denn Weihnachten überhaupt wahrgenommen.
Also,
mein Vater
hat
auch Weihnachtsgeschenke immer an der gleichen, nee. Wenn the real deal. Also, ich finde ja, also, künstlichen Weihnachtsbaum, das finde ich wirklich, weiß ich nicht. Ich verstehe, dass man das in Ländern mit sehr warmer Witterung nun mal machen muss. Und ich finde ja auch den Gedanken, den Leute sagen, ja, ich habe da ein Lebewesen in meinem Wohnzimmer, das langsam verreckt, während ich es dekoriere.
Das ist eine schöne Idee. Also es ist ein sehr schöner Gedanke. Stirb. Hier ist noch ein Glöckchen.
Ja. Ich finde den Gedanken, wenn man drüber nachdenkt, dass dass die Weihnachtsbäume im weitesten Sinne halt nun mal zum Sterben gezüchtet werden, aber das können wir jetzt über Schweine auch sagen.
Ja, aber gerade sagen.
Wollen wir einfach hoffen, dass sie kein Bewusstsein haben. Ich gehe mal davon aus, dass sie kein Bewusstsein haben. Sollten sie ein Bewusstsein haben, ist es schon irgendwie düster, dass man da was abhackt, in sein Wohnzimmer stellt und es so lange dekoriert, bis es dann irgendwann endgültig abgekratzt ist.
Du hast gerade auch direkt so ablehnend auf die künstlichen Weihnachtsbäume reagiert. Finde ich auch nicht schön, aber ist das nicht eigentlich die umweltfreundliche Variante? Auch wenn man da Plastik stehen hat, aber den kannst du ja Wallet-Plastik ist die nächsten 100 Jahre wahrscheinlich benutzen. Oder ist das...
Das ist... Nö, also ich denke mal nachhaltig, also wenn man jetzt vom eigentlichen Gedanken der Nachhaltigkeit herkommt, wahrscheinlich ist es die bessere Lösung. Wahrscheinlich schon. Ich muss sagen, ich weiß es nicht. Also
ich weiß es auch nicht.
Jetzt,
kann ja auch, also
uns jetzt ein geneigter Wissenschaftler aufklären, weil die Produktion der Dinger ist natürlich wahrscheinlich auch umweltschädlich, ist nur ja. Plastik.
Ja, ja.
Und man muss sagen,
die Frage ist auch, wie lange halten
so
sie
schön,
wirklich?
Ne?
Ja.
Genau, wie lange? Ja, schön also, sind sie nicht.
Man kann
schön
halt einfach, nicht. Also die beste Variante wäre einfach, den ganzen Scheiß ganz zu lassen. Also
ja,
gar
das
nichts
ist jetzt
hinstellen.
Wieder die deutsche Nummer. Ja, das ist jetzt wieder die deutsche Perspektive. So, ja, ganz lassen. Ja, natürlich, du kannst alles im Leben ganz lassen, Reini. Aber ich meine, es ist eine Tradition. Es gehört für mich irgendwie zu den wenigen Annehmlichkeiten von Traditionalismus hinzu, dass ich das ganz gerne dann mache. So Weihnachtsbaum finde ich irgendwie ganz charmant. Hm. Warum soll man das dann ganz sein lassen? Also das ist doch albern.
Wir haben zum Beispiel keinen, weil als wir das letzte Mal...
Ja, weil du nun mal ein alter Grimmelpeter bist.
Nee, weil als wir das letzte Mal einen hatten, hing der Kater im Baum.
Ja gut, nur weil du eine geistig zurückgebliebene Katze hast, Reinhard, aber die kann ja nicht für immer alles herhalten. Weißt du, der Kater ist unterm Boden, der Kater ist im Baum.
Ja,
du solltest mit dem Kater mal zum Arzt gehen. Vielleicht ist der Kater einfach suizidal und ein bisschen dumm. Also ich meine,
sind
die
halt
älteren Geschichten, die du mir vom Kater erzählst, sind immer, der Kater hängt da jetzt. Oh Gott, der Kater kann nicht mehr atmen. Scheiße, was machen wir jetzt? Also man hat
ja
schon das Gefühl, dass der Kater durchaus Issues hat. Hat er
geht
Issues?
Otto nicht an den Ständer? Also an den Baum? Also,
nee.
Gar nicht?
Also, nein.
Nicht, weil aber
was,
da sind doch Sachen
denkst
dran,
du,
die funken.
Da dran, oder was?
Nee, aber ja, vielleicht auch das. Vielleicht kriegst du das nur nicht mit. So, Schatz, es riecht hier komisch.
Otto pisst leidenschaftlich gerne an E-Roller, das weiß ich.
Ah.
Das macht er wirklich gerne. E-Roller,
weil es dann kribbelt pissen. In der Wurst, ne?
Ich weiß nicht genau, aber das mag er wohl, das scheint ihm irgendwie zu gefallen. E-Roller, Pipi, mag er.
Hm. Wir hatten früher bei uns immer die Diskussion, Tannenbaum ja oder nein, gab's bei uns nicht, aber wie groß soll er denn sein, der Weihnachtsbaum? Ne? Und
die Diskussion gibt's ja, in Europa sind wir im Verhältnis zu Amerika mal wieder lächerlich, ne?
Ja,
also, das, was wir hier aufbauen, das
also
würden
das,
die ja nie ernst nehmen.
Ich glaube, das gibt's in vielen Familien, bei meiner Mutter, also mein Vater, der den Tannenbaum halt auch besorgen und aufstellen musste und so, ne, der meinte immer so, ja, so 1,20, das reicht doch, ne, und meine Mutti war immer so die, also da musstest du oben am Baum immer noch ein Stück abschneiden, damit der überhaupt irgendwie in die Wohnung passte.
Ich finde aber auch 1,20, dann kann man es gleich lassen. Also dann kann man sich
theoretisieren. Ja, nee, dann kann man es gleich lassen. Nee,
aber das ist wie in Urlaub fahren, aber auf den eigenen Balkon. Also das ist irgendwie, verstehe ich nicht. Das ist dann, das kann man dann aus meiner Sicht wirklich direkt sein lassen. Das finde ich irgendwie albern. Also entweder du machst es oder machst es halt nicht. Aber 1,20, so einer, der dir bis zur Hüfte geht, das ist doch, und dann stellt man den noch irgendwo so usselig drauf. Ich verstehe, dass Leute das machen. Es hat natürlich auch immer was mit den räumlichen Gegebenheiten zu tun, was Menschen zur Verfügung haben. Ich habe jetzt Glück, dass ich im Wohnzimmer relativ viel Platz habe. Aber ich finde, also 1,20, das ist irgendwie schon utschig. Also finde ich einfach utschig. Dann würde ich es halt einfach nicht machen. Lassen.
Ja, es ist halt praktisch.
1,80,
ne?
2 Meter ja. Muss er schon sein, finde ich. Er muss so groß sein wie ich. Für mich ist 1,20 auch nochmal kleiner als bei den meisten.
Hm. Wie lange bleibt er denn stehen?
Darüber wird noch diskutiert. Ich bin der Meinung, man müsste ihn eigentlich direkt nach Weihnachten entsorgen, damit er uns jetzt nicht die Hütte vollsifft.
Ja.
So, aber,
und seine Nadeln lässt. Ne? Man will halt nicht sehen, wie er seinen letzten Lebenshauch aushaucht. Ne? Man möchte.
Er ist ja tot ab dem Moment, wo er abgeschnitten ist, oder?
Ja.
Also eigentlich. Ja. Ich weiß, ja, es wird ja auch wieder darüber diskutiert, ist das umwelttechnisch, die müssen ja gezüchtet werden im Sauerland.
Du kannst ja auch welche
Bergen
nehmen, die
du
wieder
voll.
Einpflanzen kannst, ne, so kleine.
Ja, oh, schrecklich, das finde ich auch so, das ist auch so deutsch, oh, mein nachhaltiger Weihnachtsbaum, ist der denn nachhaltig? Ja, nee, aber das ist auch wirklich, oh, nee, komm, dann halt eben nicht, dann, ja, also, nee, will ich
direkt,
möchte keinen
direkt nach Weihnachten raus.
Ja, nee, also wird wahrscheinlich nicht passieren, aber ich find's gut, ja, weil dann ist der Punkt erreicht, erst ist Weihnachten vorbei.
Na, nein.
Also.
Da kommen ja noch die Heiligen Drei Könige und der ganze Scheiß.
Ich scheiß auf die Heiligen Drei Könige.
Hallo,
die
du wohnst in Köln. Die liegen da. Über Tote nur Gutes.
Liegen die hier? Ja, stimmt.
Ja, Kölner Dom,
ne? Ja, aber da liegen die ja nicht wirklich. Das ist ja wie das Grab von Jim Morrison oder der Plüschteddy, in dem die Asche von Kurt Cobain drin ist. Keiner weiß, ob das wirklich stimmt.
Ja, verstehst die Kirche du? Sagt, das sind die Gebeine der Heiligen Drei Könige.
Ja, genau.
Mit ein bisschen Myrrhe, ein bisschen Salbei.
Ja. Und drei Krönchen im Grab. Ja, komm, hör auf. Quatsch, Blödsinn. Also, als wenn die hier im Kölner Dom rumliegen. Komm schon. Ist so albern.
Musst du das nicht sagen. Ich find Kirche generell albern. Also,
ich glaube, ich war lange nicht in der Kirche, aber das letzte Mal, als ich in der Kirche war, ich musste einfach so oft schmunzeln, Bigotterie, ob der absurden Entrücktheit der Welt. Habe ich gestern im Bratwurst Baklava schon erzählt, King Charles hat letztens eine Rede zur Staatsverschuldung gehalten, die in den aufgrund des klugen Brexits, den sie durchgeführt haben, gerade absolute unglaubliche Ausmaße annimmt.
Ja.
Und hat darüber gesprochen, wie man die Menschen theoretisch vor der Verschuldung und der Arbeitslosigkeit und so retten kann und trug da währenddessen seine Krone mit dem Koh-i-Noor-Diamanten. Das hat mir sehr gut gefallen, wie man das nicht bemerken kann, dass man einen Diamant im Wert von 500 Millionen auf der Rübe hat und gleichzeitig arme Leute darüber lektorieren will, wie sie denn mal ihren Lifestyle ändern könnten, damit das alles nicht ganz
so... Das macht man so im Königshaus.
Es ist so, dass denen das nicht bewusst ist, dass sie das nicht... Ich finde König sein sowieso schon albern, aber dann auch diese ganzen Verkleidungen, die haben, das finde ich im Jahr 2023 dann doch wirklich drüber.
Das war also, ja bei der Krönungszeremonie, diese ganzen, dieses Theater, das da aufgeführt wird. Ne? Also das ist ja so ein bisschen, also um nochmal kurz den Bogen zurück zur Kirche zu machen, das ist ja so, tatsächlich ein bisschen, also gerade in der katholischen Kirche ist das richtig hart, diese ganzen Rituale, die in Folge von so einer Messe durchgeführt werden und dann auch liturgisch über das Jahr verteilt an den hohen Feiertagen wie Ostern.
Was heißt
oder
eigentlich Liturgie? Was heißt das?
Das ist quasi der Kanon der Kirche. Also wann was wie gemacht wird.
Ah, okay.
Im Grunde sowas wie die Hausordnung für die Zeremonien, die du in der Kirche machst. Also das ist sowas wie an Karfreitag wird nicht mit den Glocken gebimmelt bei der Wandlung, sondern da hast du so Holzklöppel. Bock, bock, bock. So ein Scheiß. Irgendwie, es wird in der Messe einmal aus dem Evangelium vorgelesen und am Ende kommt irgendwie hier Brot, Wein, Wasser, Jesus, bla. Ne? Also die Scheiße.
Die Scheiße.
Ja, entschuldige, kann ich über jede andere Religion, also jede Religion hat so einen Quatsch. Das hat seinen Ursprung halt auch noch, also ne, die Sachen sind halt alt, ne? Und die Kirche kriegt es ja auch nicht hin, sich mal ordentlich zu wandeln oder irgendwie mal zeitgemäßer zu werden.
Also wie soll das, Reini, mal ohne Scheiß, nur als Frage, wie so, würde das in deiner Welt aussehen, dass die Kirche sich zeitgemäß wandelt? Wie soll das passieren?
Da würde ich zum Beispiel sagen, dass man diese ganzen Kirchen mit diesem ganzen Protz und Prunk nicht mehr braucht. Das hat ja die evangelische Kirche damals, als sie sich quasi abgespalten hat, schon gemacht, ne, und gesagt, den ganzen Scheiß brauchen wir nicht mehr. Dieses Vorlesen aus dem Märchenbuch und da irgendwie Gleichnisse finden, die man auf heute bezieht,
die Bibel
kann man ja
machen.
Ja, ist ein Märchenbuch wie jedes andere auch. Also die Brüder Grimm haben ungefähr ähnlich viel Wahrheitsgehalt.
Bitte, entschuldigen Sie, liebe Christen, bitte richten Sie Ihre Briefbomben an. Ja. Reinhard Remford, wohnhaft in der Bäuerlichstraße 47 in 43712 Essen.
Sind für die Leute halt wichtige Geschichten. Manche glauben eventuell sogar tatsächlich daran, dass Jesus der Sohn Gottes war, der auf die Erde gekommen ist und dass Gott aus dem Heiligen Geist, Jesus und Gott besteht.
Albern!
Und so. Wenn die Leute das glauben wollen, sollen sie gerne machen. Aber diese ganze Show, die dafür abgezogen wird, ne, das ist ja historisch gewachsen, das ist ja im Mittelalter quasi, ne, der Prunk, die Machtdemonstration der Kirche, alleine Kirchengebäude, ne, wenn du früher im Mittelalter halt durch die Städte gezogen bist, war halt, hast von weitem schon die Kirche mit dem hohen Kirchturm gesehen und das war ein Stück weit Machtdemonstration. Ne, du hattest ja früher auch Kirchenfürsten und so. Aber davon mal abgesehen.
Aber es war auch einfach das bedeutsame Zentrum jeder Stadt, oder?
Ja, ja. Also, weil es halt eine Form von Machtdemonstration war. Die Kirche war halt ein Machtfaktor. der sie heute ja immer noch ist, aber nicht mehr so, wie sie mal war. Ne, ich meine, der Papst konnte damals Könige oder Kaiser halt, der hat die gekrönt oder konnte die auch exkommunizieren. Also wenn du irgendwann im Mittelalter aus der Kirche ausgestoßen wurdest, hat es ein Problem.
Oder du hast deine eigene gegründet, wie Heinrich der Achte.
Ja, genau.
Heinrich der Vierte. Heinrich. Wer hat deine Frau nochmal geköpft? Ich weiß es gerade nicht mehr.
Muss weiß ich auch nicht mehr. Der, deshalb haben wir jetzt die anglikanische Kirche.
Schöne
aber,
Scheiße.
Aber diese ganze Nummer, ne? Also wie
man muss sich ja vorstellen, nur weil einer seine Olle verlassen wollte, haben wir eine eigene Kirche gegründet. Das finde ich ehrlich gesagt auch schon enorm albern, aber auch irgendwie lustig.
Ja, also ich denke, nach der Frage, wie könnte Kirche aussehen, das gilt nicht nur für Kirche, sondern das gilt irgendwie meiner Meinung nach für alle Religionen. Diesen ganzen Quatsch mit hier, Gott ist da oben im Himmel und wird dich strafen und bla bla bla, den ganzen Scheiß kann man doch einfach mal weglassen. Wir wissen doch alle, dass das Bullshit ist. Ne? Aber nichtsdestotrotz kann man ja sich darüber Gedanken machen, über meinetwegen Spiritualität reden und so eine...
Reinhard, aber was heißt denn, wir wissen doch alle, dass das Bullshit, das nehmen wir jetzt nicht übel, also nein, wissen wir nicht. Also Menschen, die schwer gläubig sind, wie meine Oma, die wissen das halt nicht. Meine Oma hat geglaubt, da ist der Himmel und da ist die Hölle und die guten Sachen, die schreibt der liebe Petrus auf und die schlechten Sachen schreibt er aber auch auf und am Ende gibt's die große Rechnung. Und dann wird mal geguckt, wie es
ja,
im Puff aussah.
Ja,
ja, ja, aber
ja, das ich weiß, ja, meine Mutter war ja auch sehr gläubig und so, ne? Aber das ist halt eine sehr banale und sehr kindliche Art von Glauben, oder? Also,
ja, natürlich, aber das heißt ja nicht, dass es nicht von vielen Menschen so empfunden wird.
Ja, also bei Religion, also es gibt wahrscheinlich auch genug Leute, die jetzt schon lange ausgemacht haben, weil sie ihre religiösen Gefühle verletzt sehen oder so. Ich find's gut, ich habe ja nichts gegen Religion. Ne? Ich find's ja gut, wenn Leute an irgendwas glauben oder irgendwas gut finden. Ich find's immer problematisch, wenn Glaube missbraucht wird. Und das passiert ja einfach nur zu häufig, ne?
Ja, sehr häufig, ne, würde ich sagen.
Und man sieht das ja, dass teilweise leicht fundamentale Religionen, egal in welche Richtung es jetzt geht, sei es das Christentum, sei es das Judentum, sei es Muslime, was auch immer, also du hast in allen Religionsrichtungen, in den großen wie den kleinen, fundamentale Strömungen, die eventuell junge Leute abholen, weil sie sich halt getrennt haben von dem, also entweder getrennt haben von diesem Althergebrachten oder es bis auf die Spitze treiben und die Leute einfach was Neues suchen. Also ich fände es zum Beispiel gut, wenn Kirche heute so aussehen könnte, wir verzichten auf den ganzen Scheiß mit hier, ne, da vorne tanzt einer im Kleid rum, bricht Brot und puncht Wein. Wir setzen uns einfach Wahnsinn, mal hin und reden mit den Leuten über das, was sie glauben und ihre Probleme und wie eventuell der Glaube an eine höhere Macht, in welcher Form sie jetzt auch immer existieren mag oder nicht, den Leuten Trost spenden kann oder helfen kann. Dafür brauche ich doch nicht mehr Geschichten erzählen, die jemand vor irgendwie 300-400 Jahren mal aufgeschrieben hat. Das, also, wenn ich heute ein Gleichnis jemandem erzähle von Fisch, Brot und irgendwas, das sich auf magische Weise in der Wüste vermehrt hat, ne, da packst du doch an den Kopf. Also, man muss das doch irgendwie auch zeitgemäßer hinbekommen.
Aber wer, also Rainer, die Kirche, besonders die katholische, wird ja nun mal von alten weißen Männern angeführt und ein paar dunkelhäutigen. Und wie erwartest du denn, dass es da zu einer Wandlung kommt? Also jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel die Jüngeren, da fällt mir immer Georg Genswein ein, ich kann mir immer gut Alliterationsnamen merken, deswegen weiß ich den noch, der war ja sowas wie der persönliche Mundschenk von unserem geliebten, wie heißt er denn, Ratzinger, der Hardliner unter den Hardlinern, der meint es richtig ernst. Georg Genswein war sein persönlicher Assistent, so, ne, ist also eben hinter so ein bisschen Gimli Schlangenzungenmäßig hinter ihm hergeschlichen die ganze Zeit. Und ja, ist bedauerlicherweise wahr. Und da fand ich auch schon immer, dass dieses ganze, wie soll man sagen, also das war kein Reformer, der Typ. Das kann ich dir aber sagen, so, von, nee, obwohl er 30, 40 Jahre jünger war.
also diese ganze Zaubershow drumrum, die ist halt nicht mehr nötig, ne? Also natürlich konntest du Leute vor 300-400 Jahren noch damit beeindrucken, wenn irgendwie alles prachtvoll mit Gold ausgekleidet war und du irgendwie die Deutungshoheit hattest, aber das haben wir heute nicht mehr. Die Welt ist kleiner geworden. Die Menschen haben mehr Informationen, als sie früher hatten. Die Leute können lesen und selber eventuell religiöse Schriften studieren oder so. Man muss sich das mal überlegen. Im Mittelalter konnten die Leute ja zum Großteil halt nicht lesen und konnten und schon gar nicht Latein. Da war halt diese Deutungshoheit in der Hand von wenigen. Aber all diesen Quatsch brauchst du ja heute nicht mehr. Du könntest ja trotzdem hingehen und Leute halt irgendwie versuchen, in diesem Punkt abzuholen bei ihrer Spiritualität, wenn sie das denn unbedingt brauchen. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum diese ganze Esoterik-Branche so einen riesigen Zugewinn und so einen riesigen Aufwind hat.
Das kann sehr gut sein. Menschen suchen nach Führung, ne? Also Führung jetzt nicht, dass es falsch zitiert wird, aber Menschen suchen nach Direktion, Menschen suchen nach
Sinn.
Anzeichen für richtig und falsch, nach Sinn, genau. Das ist eine der großen, der menschliche Topos wahrscheinlich im Insgesamten. Und das ist ja da, genau da, warum Religion ansetzt und warum jede Kultur am Ende, also jede, ob es jetzt eine Naturreligion, eine naturnahe Kultur wie die Indios im Amazonas ist, oder die Inka, die Maya, die Franzosen oder wer auch immer, alle haben irgendeine Art von Gottglauben oder Obrigkeitsglauben entwickelt. Und früher, genau wie du sagtest, machte das ja auch Sinn. Also, dass die Griechen in den Himmel geguckt haben und da kamen Blitze her und es machte Donner, Donner und auf einmal riss die Erde auf und ein Vulkan ging, dass ich mir das als griechischer Bürger vor 2200 Jahren nicht erklären konnte und sagte, oh Gott, oben muss irgendwas sein, ein Gott, eine Gruppe von Göttern, der Olymp etc. Das ergibt ja Sinn, warum wir Menschen das getan haben. Aber jetzt, im Jahr 2023, wo wir Sonden in andere Sternensysteme schicken, wo wir wissen, wie zumindest, dass es einen Urknall gab und so, dass wir dann immer noch um die Ecke kommen mit, ja, und dann mit der Rippe, da hat er die Olle aus der Rippe geschnitzt. Das ist einfach, plus dieses Finden von absurden Gleichnissen, das finde ich auch immer schön. Die letzten paar Mal, die ich in der Kirche war, da liest dir dann einer so vor, ja, und also ich erinnere mich immer an den Zöllner Zachäus, das ist so meine Kindheitsgeschichte, weil die immer in der Kirche vorgelesen wurde, wenn ich mit meiner Oma in der Kirche war und auch im Religionsunterricht, ich war mal ein halbes Jahr im Religionsunterricht, keiner weiß warum, wahrscheinlich brauche ich noch eine Eins auf dem Zeugnis oder so, aber dann wird sowas vorgelesen wie, ja, der Sünder Izahak, er baute sich ein Floß aus altem Schilf und er ertrank in den Eden des Nil und dann so, und es ist genauso wie Olaf Scholz. Und denkst du, nein, es ist nicht, es ist auf gar keinen Fall. Oder es ist genauso wie die jungen Leute heute, die sich auf einem Schilfnest, bla bla,
also
der
die,
unwirklichen Kultur des Social Media.
Also, und denkst du, nein, also nein, diese Geschichten hatten damals ja durchaus ihren Sinn und passten auch in ihre Zeit. Also Beispiel mit dem Zöllner Zachäus, dem Jesus sich zuwendet, ist halt da, um zu zeigen, dass Jesus keinen Unterschied gemacht hat, sondern sich auch Volksgruppen oder Leuten zugewandt hatte, die allgemein nicht gut angesehen waren. Ne?
Und ja, aber dafür hat, hätte doch auch der Song von den Doofen gereicht. Jesus, Jesus,
ja,
du bist echt okay.
Also wir wollen das an der an der Stelle, das hatte mal durchaus seine Berechtigung. Das kann man heute ja immer noch erzählen. Aber man muss diese alte Geschichte, die kann man doch endlich mal zur Seite packen. Man kann doch irgendwie mal darüber reden, ob es sinnvoll ist oder ob es gut ist, sich Randgruppen auch in unserer Gesellschaft zuzuwenden und denen halt Gutes zu tun und irgendwie halt aus humanistischen...
Immer her mit die Randgruppen, oder was?
Also mit einem humanistischen Hintergrund sich darum zu kümmern, ne? Ich weiß, dass Religion hat seine guten Seiten, seine schlechten Seiten. Aus meiner Sicht überwiegen eher die schlechten, aber wir werden den Quatsch halt nicht mehr los. Ne, der ist halt lange da.
Es ist alles, was du zu dem Thema zu sagen hast, ist wirklich immer sehr, sehr tendenziös. Das muss man auch mal sagen.
Entschuldigung.
Eine Religion hat gute und schlechte Seiten, aber wir werden den Quatsch halt nicht mehr los. Da fühlen sich halt viele Leute angepisst, wenn du sowas sagst, rein. Ich kann es ja sogar verstehen.
Ja, tut mir auch leid. Also ja, Leute können mir auch erzählen, ne, hier, was weiß ich, Wissenschaft ist totaler Quatsch. Können sie gerne machen, aber ich weiß, ich habe recht.
Ist aber nicht.
Ja, nee, ich will das, also ja klar ist das hier sehr pöbelhaft und so, ne? Ich möchte auch sagen, ich habe Respekt davor und ich habe auch Verständnis dafür, wenn Leute in irgendeiner Form ihre Religion ausleben, was auch immer sie dafür tun wollen und so. Ich bin da immer fein mit, ich finde das immer gut, solange es niemand anderen in irgendeiner Form berührt. Ah, oh,
das ist wirklich wie meine Oma früher. Das ist das, was also meine Oma über Homosexuelle gesagt hat. Ja, die sollen da machen, was sie wollen, nur mich sollen die mich nicht damit anpacken und mir das erzählen. Ich sag, Omi, also wie viele Homosexuelle waren denn in letzter Zeit in deinem Wohnzimmer in Leverkusen, Steinbüch und haben gesagt, wir haben Analverkehr, wir wollten sie nur informieren und wenn sie dabei sein wollen, die Tür ist offen.
Wollen sie mal anfassen? So
das war so eine ganz seltsame, die sollen das alles machen, das ist alles schön, aber die sollen mich damit nicht behelligen und mir dann auch nicht erzählen.
Ja, so war meine Oma auch. Aber bei diesem ganzen religiösen Zeug, wie gesagt, ich finde, jeder hat das Recht und jeder darf da tun, was er möchte, solange es niemand anderen in irgendeiner Form einschränkt oder berührt. Solange ist es okay. Sobald es irgendwie Einfluss auf irgendeine Gesetzgebung hat, ob wir jetzt ein Kreuz im Klassenzimmer hängen oder nicht, oder ob wir, was weiß ich, ob ich an Karfreitag über die Straße tanzen darf oder nicht, ab da hört es für
das
mich auf.
Das finde ich auch super albern. Ja, das finde ich auch super albern.
Ab da hört es halt auf.
Es ist jetzt nicht so, dass ich jedes Mal an Karfreitag gedacht habe, jetzt muss ich aber mal richtig abzappeln gehen. Ich bin ganz heiß auf den Club. Aber dass ich es nicht darf, animiert mich umso mehr, laut Musik anzumachen, in meinem Wohnzimmer zu tanzen, oder, weil ich einfach nicht einsehe, dass eine Religion, mit der ich nichts zu tun habe, an die ich nicht glaube und mit der ich auch nie was zu tun haben werde, mir verbietet, an dem Tag tanzen zu gehen. Das finde ich unglaublich eigentlich, wenn man drüber nachdenkt.
Das
finde ich wirklich falsch.
Ich finde es auch, also von den ganzen finanziellen Sachen wie Kirchensteuer und dass wir auch, selbst wenn du aus der Kirche ausgetreten bist, die Kirche immer noch mitfinanzierst durch deine Steuern und so weiter, davon mal ganz abgesehen. Ich finde es auch irgendwie blöd, dass du, was weiß ich, du darfst bestimmte Sachen nicht tun, sagen, weil es religiöse Gefühle verletzt. Ja, heul doch. Ich muss mir auch andauernd Sachen anhören, die meine Gefühle verletzen. Passiert halt.
Dummheit, zum Beispiel. Viel Dummheit muss der Reini sich anhören.
Nee, also ich kann ja auch sagen, wenn mir irgendjemand hier vom Heilsbringer die ganze Zeit erzählt, das verletzt auch meine religiösen Gefühle, weil ich halt nicht dran glaube. Aber das ist ein Thema, ich glaube, da gibt es mindestens so viele Meinungen wie Menschen zu. Solange,
die sollen mich nur nie anpacken mit ihrem Glauben.
Nein, solange sich jeder da frei entfalten darf, finde ich das doch gut. Und finde ich das wichtig. Ich habe nur mir tut es fast schon körperlich weh, wenn ich sehe, dass sich Leute aufgrund religiöser Überzeugungen die Köpfe einschlagen oder so. Dazu muss man sagen, dass es häufig ist die Religion natürlich nur der vorgeschobene Grund. Oder ein Grund, der gerade da ist, um ganz passend zu sein, und Konflikte sind häufig viel tiefer liegend. Ne? Also, aber ja, anderes Thema. Jo,
ach, schön, haben wir mal wieder mit was Lockerem eröffnet.
Um die Sache ein bisschen unterhaltsam abzuschließen, ich empfehle den Instagram- oder TikTok-Kanal von POV.Jesus. Den hat mir letztens jemand geschickt und ich habe sehr gelacht.
Point of View von Jesus?
Ja, ich habe sehr gelacht. Das ist die katholische Kirche Steiermark.
Diözese
Graz. Der Kanal, ich weiß nicht, warum der POV Jesus heißt. Das ist von so einer jungen, es soll hip sein. Es soll junge Leute abholen und es ist einfach so unglaublich schlecht geschauspielert und so. Da sind wahrscheinlich auch ein paar ordentliche Videos dabei, wo irgendwelche Mönche oder Schwestern oder so interviewt werden. Aber da ist auch ganz, ganz viel Cringe dabei und zwar richtig, richtig hart. Also
massiver, hart Cringe.
Also sowas wie, du siehst irgendwie einen Blitz und dann einen Schnitt und jemanden, der in die Kamera guckt und dann so zusammenzuckt nach oben guckt und in eine Kirche rennt und da dann erleichtert ist, weil er in der Kirche ja sicher ist.
das ist richtig, das ist genau so.
Oder was mir letztens auf TikTok mehrfach begegnet ist, wo sich Leute gegenseitig Witze erzählen, was ist ein umgekehrter Exorzismus?
Das weiß ich nicht.
Wenn der Teufel den Priester vom Messdiener zieht.
Reini, also heute.
Ja. Entschuldigung.
Heute feuerst du aber wirklich wieder.
Gehen wir weg von diesen kontroversen Themen.
Ja.
Eine habe ich noch. Die Frage, und zwar, eine ernst gemeinte Frage, die mir auch mal jemand gestellt hat. Und zwar, sollte man die Bibel, die Tora und den Koran gelesen haben?
Das ist eine gute Frage, ehrlich gesagt.
Mhm. Weiß ich nicht. Nee, finde ich auch. Ich finde es auch eine gute Frage. Also ich meine,
um sich ein wirkliches Urteil bilden zu können, könnte man jetzt sagen, ja, ne?
Ja,
eigentlich schon.
Wäre so der erste Reflex, wird beim Lesen wahrscheinlich langweilig, weil sich viele Passagen wiederholen, ne? Die haben ja alle den gleichen Ursprung. Die einen nehmen nur ein bisschen mehr dazu, die anderen ein bisschen weniger. Für die einen war Jesus ein Prophet, für die anderen war der Sohn Gottes und so weiter und so weiter. Die Frage, sollte man das gelesen haben? Ich hätte die auch im ersten Moment beantwortet mit, ja, warum nicht? Ne, dann kann man ja mal mitreden. Andererseits, hast du ernsthaft was davon? Also kannst du mehr mitreden, wenn du das gelesen hast? Oder macht es mehr Sinn, vielleicht ein Buch zu lesen, das sich mit der Religion an sich beschäftigt und mit der Auslegung und der Geschichte? Weil, wie ja gerade schon über die Bibel gesagt, sind diese religiösen Schriften ja voll von Gleichnissen, von alten Geschichten, die man auch in ihrem Kontext sehen muss. Also die muss man eigentlich in ihrem Kontext erklärt bekommen, weil man sie sonst gar nicht versteht oder nicht versteht, was sie mal ausgesagt haben oder heute aussagen würden. Das ist so ein bisschen so, nur weil du irgendwie, ein Buch gelesen hast, in dem, weil du ein Fachbuch Botanik gelesen hast, wo alle Bäume nacheinander aufgelistet werden, welcher von welchem abstammt, und da ist die Bibel sehr nah dran, hast du ja noch lange nicht verstanden, was Bäume sind oder wie die funktionieren und so. Also, ich weiß nicht, ob einem das wirklich viel bringt, diese religiösen Bücher gelesen zu haben. Hast du mal was davon gelesen?
Nein, gar nichts. Also klar, ich habe mir die Bergpredigt gelesen, weil ich es lustig fand.
Ja.
Weil die Bergpredigt ist ein einziger, also dagegen ist Thor 3 nix. Also was er da empfiehlt, so, und schaue er die Frau seines Freundes an, so reiße ihm die Augen heraus. Und ja, mit diesen Augen sollst du den Geblendeten den Berg hinunter und denkst so, mein lieber Herr, sagst du ein Jesus, aber hat er Story auf Ricky geguckt? Was ist denn passiert? Was hat er denn für eine schlechte Stimmung eigentlich? Bergpredigt ist eine einzige Anleitung zum Mord und Leute irgendwie blenden, töten, sagen. Es ist alles nicht so richtig positiv.
Bei allem davon muss man das halt im Kontext sehen und interpretiert und dazu auch am besten eigentlich dann auch noch in der Originalsprache, in der es halt ursprünglich mal verfasst wurde und nicht 20.000 Mal übersetzt, oder halt eine passende Interpretation dazu lesen. Aber da wird es dann schon wieder schwierig, weil Interpretation ja auch, ne, immer was ist, wo Meinung mit transportiert wird. Also ich finde die Frage schwierig zu beantworten, ob man das gelesen haben sollte oder nicht. Ich finde, man sollte sich zumindest, wenn man darüber reden möchte, mit den großen Religionen vielleicht mal beschäftigt haben.
Das ist, glaube ich, habe ich nicht.
Ich hatte
also,
13 Jahre Religionsunterricht und ich war Messdiener.
Ja gut, hatte ich nicht. Ich hatte ein halbes Jahr. Hab meine Eins abgeholt, bin mit meiner Oma in die Kirche an Weihnachten. Dieses Jahr werde ich auch wieder. Ich bin ein kleiner Weihnachtsparasit, weißt du? Wenn der Justus, Jesus oder wie immer der heißt, geboren ist, dann gehe ich einmal in die Kirche im Jahr, weil er riecht so schön, wird also auch stimmungstechnisch. Das ist ja einfach so ein bisschen wie Phantasialand für Atheisten, weißt du? Ich gehe da rein und sag so, top.
Also gar kein. Ich war in meiner Jugend, also bis ich, weiß nicht, 16 war oder so, ich war jeden Sonntag in der Kirche. Zu Weihnachten.
Frage,
und so,
wie sehr haben deine Eltern dich gehasst? So nee,
meine
sehr.
Eltern haben mich, meine Eltern haben mich sehr geliebt. Aber ich war viel in der Kirche, hat viel damit zu tun. Ich habe irgendwann für mich entschieden, dass das nichts für mich ist, ne, und dass ich das nicht mit meinem Weltbild vereinbaren kann und so. Ich war aber trotzdem mit meinen Eltern an Weihnachten immer in der Kirche oder mit meinem Bruder, weil, das ist jetzt erst ein paar Jahre, dass ich das nicht mehr mache, weil das für mich auch mit dazugehörte, also jetzt nicht wegen der Predigt an sich, sondern um mit meinen Eltern dort zu sein oder mit meiner Familie dort zu sein und die Stimmung halt das gehörte irgendwie mit dazu. Das war aber für mich komplett losgelöst von der religiösen Aspekt, den das Ganze hat. Zumindest für mich.
Hat ja Nena schon gesagt, völlig losgelöst von der.
Ich finde es immer schön, dass man mit dir ernsthaft über solche Themen reden kann.
Nein, ist ja, mein Gott, jetzt sei doch nicht so sensibel.
Du hast meine religiösen Gefühle von. Nein.
Du weißt, dass ich damit am Strampeln bin, weil ich wirklich mit Kirche und dem ganzen Verein wenig bis gar nichts anfangen kann. Da bin ich wirklich ziemlich der Überfragteste.
Aber wenn das für dich, also du bist ja nicht religiös, ne? Würdest du dich als Atheist bezeichnen?
Ja.
Was ist dann für dich, also da kann man dann ja Fragen stellen, was war vor dem Urknall?
Nix.
Okay, schöne Antwort.
Ja, für mich war da nix. Nee, nix. Nee. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, Reini.
Also, ja,
Ist man auch Atheist, wenn man an Energie glaubt? Ist man dann auch noch Atheist?
Dann ist man Esoteriker.
Super. Ja, Reini, keine Ahnung.
Jetzt also,
ja, ich ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich glaube jedenfalls nicht an irgendeine höhere Macht, die uns lenkt. Agnostiker hält sich immer noch so ein Türchen offen.
Ja, genau, ne? Der sagt halt, kann man nicht beantworten, ne?
Genau. Und dieses so, ja, weiß man nicht, aber wenn mir jetzt einer einen Beweis zeigt, dann ist okay. So, ne?
Mhm.
Und das heißt, das ist dann in Ordnung irgendwie so. Da rettet man sich dann so aufs sichere Boot. Und ja, das so finde ich dann irgendwie auch wieder doof.
Wie du sagst, also das ist ja irgendwie Türchen, auch blöd. So ein Türchen offen lassen, ne? Ja, also ich würde mich auch als Atheist bezeichnen. Ich glaube nicht, dass es einen Gott gibt. Also schon gar nicht so, wie sie irgendwie von vielen Religionen, also wie es von vielen, also so wie Gott von vielen Religionen postuliert wird, dass da irgendwie eine Entität ist mit einem Bewusstsein, bla bla bla, sowas schon mal gar nicht, aber auch selbst das andere, also sowas wie die Frage, was war vor dem Urknall, das ist eine Frage, die aus unserem sehr beschränkten menschlichen Verstand rausfällt, ne? Weil wer sagt denn, dass es davor überhaupt, also dass es ein davor gab? Wer sagt denn, dass davor überhaupt Raum und Zeit existiert haben oder dass irgendetwas davor existiert hat? Ne? Und wenn ja, vielleicht war das auch das Gleiche wie jetzt und wir haben so eine pulsierende Bewegung. Du kannst ja auch immer fragen, also immer die Frage stellen, was ist denn dazwischen? Was ist denn, ne, da hast du irgendwie, weiß ich nicht, Atome bestehen aus Quarks. Ja, woraus bestehen denn Quarks? Wo, ne? Also du kannst immer weiter fragen und du wirst nie eine Antwort bekommen. Deshalb ist ja auch das, was ich sage, ich kann es verstehen, wenn Menschen religiös sind, weil zwischen diesen ganzen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen ist immer Platz für einen Glauben an Gott, wenn man denn möchte. Ne? Ich halte das aber, also für mich ist das aber nicht nötig. Ich brauche das nicht. Ich will diese Frage nicht stellen oder diese Frage stellt sich mir nicht. Was war davor?
Aber ist das als Physiker nicht dann wirklich interessant? Also was war davor? Das müsste dich doch dann...
Ja, also das, wie gesagt, das ist eine Frage, die wir so gar nicht stellen können, weil das halt außerhalb von dem ist, was wir in irgendeiner Form messen oder postulieren können. Also das ist halt im Grunde ein weißes Blatt Papier. Du kannst alles kann davor gewesen sein. Ne? Alles. Du kannst sagen, vor dem Urknall existierte das Universum in Form von einem Blatt Papier, auf dem 5 Gummibärchen lagen. Kannst du nicht überprüfen. Ist halt eine Theorie. Ne?
Ja, aber
kannst halt hinsetzen, was du willst.
Es geht ja vielmehr eher um die Frage, was den Urknall am Ende ausgemacht hat, oder?
Es ist eine Singularität, ja, wo halt der Raum angefangen hat zu existieren und sich auszubreiten und so.
Ja gut, aber das ist ja, weißt du, das ist ja... Der Raum hat angefangen zu existieren. Das
ja,
ist ja nun wirklich, lässt ja.
Also Raum und Zeit sind ja keine unterschiedlichen Dinge, sondern eigentlich eine Größe. Das ist halt die Frage. Ne? Möchtest du oder diese Frage zu stellen, was war davor, ist etwas, das nur daraus entsteht, dass du die Erfahrung gemacht hast, dass Zeit vergeht und dass Raum existiert. Wenn du aber weder die Existenz von Raum noch von Zeit hast, dann ergibt diese Frage nicht mal Sinn. Ne, was war davor?
Okay, den letzten Satz bitte nochmal.
Wenn, also, die Frage, was war davor, die kannst du stellen, weil für dich Raum und Zeit existieren. Weil Zeit für dich vergeht. Weil du die Erfahrung gemacht hast, du bewegst dich im Raum und Zeit vergeht. Raum und Zeit.
Ja, aber wenn ich jetzt hier im Regal von Interstellar bin, wo Matthew McConaughey so den Staub hin und her schiebt, dann ja nicht.
Ja, nee, dann nicht. Das ist ein Scheißfilm.
Ich liebe den Film, das Ende ist dämlich. Super kacke. Super toller Film. Du bist ein Idiot.
Nee, also, aber du verstehst das, also du verstehst das, oder? Das ist so, wie jemanden, einen Blinden, böse gesagt, also einen Blinden nach Farben zu fragen. Und da sind wir wieder bei den Religionen, weil so ein gleich, sowas hätte auch ein Priester sagen können, ne? Wenn du nach Gott fragst und jemand Naturwissenschaft beantworten
genau
möchtest,
Satz, den ich
dann
erwarte,
ist das so,
jetzt,
als ob du einen Blinden nach Farben fragst.
Ist wirklich so ein bisschen so, ne? Klingt jetzt ein bisschen wie, als wenn gleich,
als Naturwissenschaftler würde ich sagen,
als
Naturwissenschaftler würde ich sagen, auch als blinder Mensch kannst du ein Messgerät bauen, das verschiedene Farben unterscheidet.
Ja, Reini, wollen wir weg von Gott? Wollen
ja,
wir
lass,
jetzt
lass,
mal weg von
ja,
Gott?
Ja,
wir
lass,
haben wirklich
lass,
die Leute
mal,
bauen zu Hause. Nur weil ich einen Baum aufbaue, muss ich
lass uns
jetzt
mal ein
hier,
Stück weiter weg von Gott.
Ein Stück weiter weg von Gott. Aber geht nicht jeder Weg, der von Gott weggeht, eigentlich zu Gott hin? Weißt du, das macht mich so krank, besonders an der katholischen Kirche. Das wäre wirklich so ein Satz. Umso weit, ja, aber es wäre genau der Satz, den du dann reingedrückt werden bekommst, in so einer etwas, entschuldigt, dass ich das sage, unangenehmen Predigt. Wo dann jemand sagt, ja, nicht jeder Weg, der von Gott wegführt, ist nicht auch ein Weg zu Gott? Und denkst so, ne?
Ja, das unterscheidet halt gute Priester und schlechte Priester. Und jetzt nicht nur Priester bei den Katholiken oder so, sondern auch bei den Moslems, der Imam, bei den Juden halt der Vorsteher in der Synagoge und so. Das unterscheidet gute Leute, also Leute, die das ordentlich machen, von Leuten, die das schlecht machen. Ne? Leute, die das schlecht machen, die kommen denn mit so einer Plattitüde, mit so einer Scheiße an. Ne? Gute Leute.
Scheiße kommen die da an.
Leute, die das ordentlich machen. Und davon habe ich auch genug Leute getroffen. Ich habe genug Menschen, also ich hatte halt, wie gesagt, viel mit der Kirche zu tun. Ich habe genug sehr religiöse Menschen getroffen, die auch dann in leitender Position dort waren, die das ordentlich gemacht haben. Zum Beispiel der Gemeindereferent, den wir damals bei uns hatten. Wenn du so eine Frage gestellt hast oder so eine Scheiße, ne, dann würde der nicht sagen, hier, jeder Weg von Gott weg ist auch ein Weg hin zu Gott, sondern der würde dich fragen, was ist bei dir passiert? Warum geht es dir schlecht? Warum glaubst du, also Gott ist für dich nicht da? Ne? Also der würde halt so anfangen, dich zu fragen, was ist dein, also wo liegt dein Problem? Wie kann man dir helfen? Kannst du eventuell Trost in dem Glauben finden? Also, ne, ohne mit irgendeiner...
Ist ja nicht genauso sneaky, also das klang jetzt auch ehrlich gesagt so eine sneaky Variante für, schauen Sie mal hier, ich habe hier zufällig ein Buch zur Hand.
Nee, das war jetzt auch sehr abgekürzt, aber...
Oh, Reini, bei mir ist gerade neben mir ohne jegliche Berührung der Fernseher angegangen. Vielleicht sollten wir das Thema jetzt wirklich mal sein lassen.
Läuft der Exorzist?
Ja, ich weiß, nee, das zum Glück nicht, aber der Fernseher ist einfach angegangen, Reini. Ich habe den Fernseher nicht angemacht, ich habe den nicht berührt. Reinhard, der Osterhase. Können wir jetzt zu anderen ausgedachten Tieren kommen?
Zu der
okay.
Osterhase. Kommen wir zu heidnischen Ritualen. andere kontroverse Frage, die mir auch jemand geschickt hat. Ich arbeite gerade mal die ganzen Fragen ab, die mir jemand geschickt hat. Hört auf, mir Fragen zu schicken. Und zwar hat jemand in einem öffentlichen Verkehrsmittel die Werbung gesehen, also so ein Aufkleber, hat mir auch ein Bild davon geschickt. Da drauf steht, psychisch krank? Fragezeichen. Ja, bitte. Ausrufezeichen dahinter und dann darunter so ein Barcode, ja, und so von Kliniken so und so, wir suchen Personal.
Was?
Ja, das waren Leute, also das war eine Klinik, die psychisch kranke Menschen behandelt und so weiter und so weiter und die halt Personal sucht.
Das ist ja, nein, das ist ja nicht echt.
Doch.
Oder?
Doch.
Es gab doch mal dieses
das ist echt.
Es gab doch dieses Plakat von so einer Art Saul Goodman Firma, weißt du, so von so einem Anwalt, der Leute wegen so absurder Körperverletzung verklagt, weißt du, wenn einer gegen das Auto gelaufen ist und so. Selbst wenn er absichtlich dagegen gelaufen ist, dann stand da irgendwie injured, Fragezeichen, good, Ausrufezeichen. Und
so, ja, so ein bisschen so. Aber
die beste Werbung, die ich je gesehen habe, die es wirklich gab, war durch ein Bestattungsunternehmen in München, die allen Ernstes, wo ich auch dachte, das kannst du eigentlich nicht bringen, halt geworben haben in der U-Bahn auf der anderen Seite der Gleise und dann stand da
ein Stück näher.
Ja, und dann so, Alter, das ist selbst für mich zu zynisch und das heißt schon was. Aber ja, die Nummer, die du gerade erzählt hast, kann doch nicht wahr sein.
Was denn?
Ja, dass dieses Plakat
gibt. Doch. Ich habe ein Bild davon gesehen und habe auch diese Firma gegoogelt. Also diese Klinik, die gibt's wirklich. Und derjenige, der mir das geschickt hat, meinte auch irgendwie seine Frau oder so. Ich krieg's nicht mehr so ganz auf die Kette. War eine Instagram-Nachricht, ist verloren gegangen. Er hat da gearbeitet. Ne, und hat halt dieses Bild gesehen. Es wurde wohl auch diskutiert, ob man so werben kann. Aber der Chef fand das wohl gut und hat's dann gesagt, das machen wir.
Ich bin nun kein sehr moralischer Mensch, aber ich finde es schwierig.
Ich finde es auch sehr schwierig. Also da kann man so ein bisschen die Frage stellen, wie weit darf Werbung gehen? Ne? Also was darf Werbung? Und ich bin an der Stelle, bin ich sehr skeptisch. Also was heißt skeptisch? Nein, skeptisch ist das falsche Wort. Ich finde, an der Stelle geht es zu weit, weil ich weiß, was damit ausgesagt werden wollte, ne, so, ja, du, ne, psychisch krank, du beschäftigst dich mit Menschen.
Die Anzeige hätte ja sein müssen, eigentliche Anzeige hätte sein müssen, Lust auf die Arbeit mit psychisch kranken, was auch schon eine seltsame Frage wäre, aber
ja,
okay.
Ja, aber
das wäre eine Frage, wo man natürlich sagen würde, okay, das kannst du da hindrucken, aber du kannst doch nicht, das kann.
Es ist natürlich mit voller Absicht so kontrovers, ne? Und ich find's schwierig oder verwerflich, wenn man psychische Krankheiten für Werbezwecke benutzt, ne? Also es gab auch mal so einen Versicherungsmakler, der irgendwie mit Berufsunfähigkeitsversicherungen um psychische Krankheiten und so. Da würde ich auch sagen, so, nee, geht nicht, ne? Man kann gerne Werbung machen, aber es gibt da halt, also zumindest, vielleicht ist das auch, muss jeder die Linie selber ziehen. Für mich ist das eine rote Linie, wo ich sage, nee, da ist halt, da geht halt nicht.
Finde ich auch sehr schwierig.
Es gab ja auch in den 90ern, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, die Werbung von United Colors of Benetton.
Mit dem AIDS-Kranken.
Ja, nicht nur die, also die haben ja richtig, also ich weiß nicht, welche Agentur das für die gemacht hat, aber die haben ja nur draufgehauen. Ne? Die hatten irgendwie Plakate, wo die Leute irgendwie, also genau, wo die AIDS für Werbezwecke genutzt haben. Die haben Plakate gehabt, wo irgendwie blutverschmierte Kleidung.
Ich war zu jung, deswegen habe ich die, also ich erinnere mich ganz schwach an das Plakat, dass da jemand lag, wirklich irgendwie in einem Krankenhausbett mit Schläuchen in sich drin. Und ich check's bis heute nicht. Ich versteh's nicht. Also, wo ist denn da die Verbindung zur Mode von Benetton? Also, erklär's mir, ich versteh's nicht.
Es war
geht
einfach
es nur darum, das Bild zu zeigen, damit Leute drauf gucken und sagen, ah, da ist die Marke, das kannst du doch nicht machen.
Doch.
Dann kannst du doch, ja, aber du kannst doch, also Mercedes beispielsweise, okay, es gibt doch dieses Bild von diesem ertrunkenen Kind in Lampedusa, dieses wahnsinnig traurige Bild, wo der kleine Junge in kurzen Hosen tot am Strand liegt mit dem Gesicht im Sand. Stell mal vor, die würden das hinschreiben, also würden das riesengroß plakatieren, darunter ein Mercedes-Stern und der neue ALG ist da, oder wie das heißt. Da wäre doch öffentlicher Aufstand, das kannst du doch nicht machen. Also sind die bescheuert von Benetton? Ich glaube auch, dass es eine Firma ist, die mittlerweile, Benetton, spielen die noch eine Rolle in Deutschland zum Beispiel? Glaub nicht, oder?
Ich glaube, die gibt es immer noch. Gucken wir mal.
United aber ist das noch eine getragene Marke? Nicht wirklich, oder?
Doch, offensichtlich schon. Also die gibt es noch.
Ja, aber wie zum Fuckteufel kommt man denn darauf?
Werbung funktioniert halt durch Aufmerksamkeit, ne?
Ja, aber das kannst du nicht das Bild von einem krebskranken oder von einem AIDS-kranken Menschen nehmen und darauf Werbung aufbauen.
Also dass das moralisch hochverwerflich ist, darüber müssen wir nicht reden. Ne? Also ich war zwar auch noch jung, aber das war ja auch es war Anfang der 90er, da war ich so 12 und ich erinnere mich noch an einige Plakate. Da war ja gerade hier Bosnienkrieg und so. Ich erinnere mich noch dran, dass die auch auf einem Bild ein T-Shirt und eine Hose mit Einschussloch, das blutverschmiert war, hatten. Also wirklich, wirklich hochproblematische Bilder, die für Werbung zu missbrauchen,
verwerflich. Für mich ist die Hauptfrage, warum und wo ist der Werbeeffekt? Aber den verstehe ich
der,
nicht.
Der Werbeeffekt, wir reden gerade drüber. Der Werbeeffekt ist die Firma, den Namen genannt zu haben.
Ja, aber der Name wird doch mit was Schlechtem assoziiert. Das ist so, als wenn der Chef von Apple hingeht und öffentlich Leute foltert. Dann sagt man, reden zwar alle über Apple, aber für die Firma ist es doch kein Vorteil.
Erstmal schon. Aber in erster Linie ist es bei Werbung erstmal, also das allererste, was du machen musst, ist Aufmerksamkeit generieren. Wie? Ist in erster Linie erstmal scheißegal. Natürlich ist so ein Shitstorm und so für so eine Marke auch problematisch und schwierig und so weiter, aber der ist in 5 Jahren vergessen. Meinst? Die mag aber nicht.
Naja, geht. Ist es vergessen? Also wir reden ja jetzt drüber. Viele, viele Jahre danach.
Ja, und Benetton machte im Jahr 2019 1,2 Milliarden Euro Umsatz.
Wow, okay.
Ja.
Gut. Ja. Gut. Also schwierig, aber auch erstaunlich. Also, wow. Ja. Krass. Ja, ich erinnere mich auch an diese Plakate, muss ich sagen. Und wo dann aber auch wirklich ein Aufschrei durchging. Also ich habe das damals, ich glaube, wann war das? 94? Ich habe das gar nicht so richtig verstanden, glaube ich, als Kind.
Nee, ich habe das als Kind auch nicht so richtig verstanden, dass das halt, also wofür das Werbung sein soll, dass das Werbung ist und so, war für mich auch, also ne, habe ich auch nicht gerallt. Aber aus heutiger Sicht ist das, also ist halt ein kalkulierter Skandal, wenn man so sagen möchte.
Ist halt, ja, aber irgendwo, ich gucke im Moment Generation V.
Okay. Was ist
die,
das?
Das ist die geistige Nachfolge oder eher nicht Sequel, nee, wie sollte man es nennen? Ein Abzweig von The Boys.
Ah, echt? Habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja, guck mal, ja, es ist hat Amazon vor, weiß ich nicht, 4-5 Wochen released, vielleicht auch länger. Eigentlich eine ziemlich clevere Idee, weil das The Boys-Thema übertragen in den Highschool-Bereich, also ein bisschen wie eine Highschool-Serie, so ein bisschen wie American Pie, aber mit Superhelden.
Ja, okay.
Weniger witzig, mehr gewalttätig. Und da geht's halt darum, wo werden denn diese Superhelden der Zukunft, die dann in den Seven landen, ausgebildet?
Ah. Ja?
Und ich habe jetzt erst 2 Folgen gesehen, fand ich aber wirklich, also hat den gleichen Humor wie The Boys auch, ne? Also zum Beispiel die Hauptcharaktere, da spoilere ich jetzt nichts, weil es passiert in den ersten 2 Minuten. Das Mädchen hat die Fähigkeit, sein Blut aus dem Körper wie so eine Art Schlange schießen zu lassen oder wie ein Pfeil, Menschen damit zu töten. Problem ist, dass sie direkt, als die erste Monatsblutung kommt, kommen ihre Eltern ins Badezimmer, um sie zu betreuen, und sie explodiert und tötet die einfach.
Okay, das schon, trifft ziemlich genau den The Boys Humor.
Ja, also das Töten der Eltern durch Menstruationsblut, auf die Scheiße muss man erstmal kommen. Ich saß da so auf dem Rudergerät und dachte, wow, das ist jetzt aber wirklich mal ein bisschen seltsam. Aber okay. Sie treffen den gleichen Humor. Es ist alles, also aus meiner Sicht ein bisschen cheesiger vielleicht. Boys war noch ernster. Aber ich finde eigentlich die Idee, wenn man sagt, Boys war ein weltweiter Erfolg und die kriegen das gar nicht schnell genug nachproduziert, so wie die Leute es haben wollen, das müssen ja auch gute Skripts geschrieben werden, zu gucken, ja, wo kommen diese Superhelden denn her, wie sieht denn diese Akademie aus, wo die ausgebildet werden, und dieser ganze Wort, dieses Wortumfeld, aus dem das alles kommt, das fand ich sehr beeindruckend, so, ist ganz gut gemacht auf jeden Fall, hat die gleichen Sex-Jokes, die gleiche Brutalität.
Auch genauso gut produziert, weil gerade in dieser Superheldenwelt gab es ja auch jede Menge, also als das Marvel Cinematic Universe so groß geworden ist und so, und als The Boys auch so durchgestartet ist, gab es ja jede Menge Superhelden-Serien, die teilweise auch echt mies produziert waren. Also The Flash oder so.
Nee. Also ist ja vom gleichen Produktionsteam mit dem gleichen Budget. Du siehst, da ist richtig viel Kohle reingeflossen. Effekte sind gleichwertig. Auch viele Effekte drin. Das ist alles schon echt okay. Und was ich in der Serie spannend finde, weil sie den Aspekt von The Boys noch weiter ausbaut, der bei The Boys ja auch schon bedeutsam war, ist dieses, weil wir gerade kamen von richtigem Marketing und so, am Ende sind diese Studenten, die da zu Superhelden ausgebildet werden sollen, nichts anderes als Marketing-Tools. Also genau wie bei The Boys schon mit den Seven, wo dann gesagt wird, dein Rating ist hochgegangen, weil du hast Homelander hier aufgehalten oder du hast das und das gemacht, wird das in diesem Highschool-Kontext noch viel mehr, ne? Also zum Beispiel gibt es einen Charakter, der ist Transgender, aber der kann halt die Geschlechter wechseln. Also er ist entweder eine asiatische Frau oder so ein leicht indigen aussehender Mann. Und dann sagen die auch ganz früh, ja, den kriegen wir niemals verkauft in Texas, das geht überhaupt nicht, der ist auf Platz 2, wir können den nicht gebrauchen. Ja, aber es ist ja die Wahrheit, also in Anführungszeichen, die Wahrheit. Also kriegst halt keinen Transgender im tiefen Bible-Belt verkauft, so als Superhelden, deswegen wird der ganz schnell nach hinten verschoben. Und dieses Hin- und Herschieben und ihr müsst jetzt Marketing machen für das und die Leute, also es geht ja eher, weil es in diesem Teenie-Kontext ist, geht es dann auch viel um Social Media, ne, um Followerzahlen und so. Ja. Und das ist schon sehr aus der Realität genommen. Ich bin gespannt. Ich glaube, solche Serien werden sehr schlecht altern, weil man in 30 Jahren, wenn das sich alles auf die heutige Social Media bezieht, überhaupt nicht mehr connecten kann, weil Social Media in 30 Jahren ja eine ganz andere Sache sein wird als heute. Wenn du das in 30 Jahren anguckst, weil da geht es natürlich um Instagram und TikTok die ganze Zeit,
ja.
Vielleicht existieren Instagram und TikTok dann noch in ihrer Form, aber sie werden die Bedeutung nicht mehr haben oder sie werden durch irgendwas komplett anderes abgelöst worden sein.
Mhm. Ja, also aber viel, also dieser Mechanismus Social Networks, der ist ja schon konstant, ne? Ich meine, die Netzwerke ändern sich, ne? Also die wechseln sich ab. Also Facebook ist für die heutige Generation zum Beispiel nicht existent oder tot. Ist halt, ne? Da.
Aber ist es ja auch. Also Facebook ist tot, oder? Ja, also wirklich
nein,
jetzt mal.
Nein,
ich habe Facebook.
Also kommt
ja,
auf die Generation
ich weiß, wenn ich Roland bin. Fahre gerne Motorrad in Hessen, habe früher in der Spedition gearbeitet, bin aber jetzt früh berentet, weil ich Rheuma habe oder so, ein bisschen nationalistisch und patriotisch eingestellt bin, mit der AfD sympathisiere und gerne auf Konzerte von den Amigos gehe oder wenn ich ein bisschen cooler bin, sowas wie Freiwild höre und cooler meine ich in Anführungszeichen. Dann bin ich bei Facebook, da kannst du aber von ausgehen. Also Figuren wie Heike, ungeimpft und Spaß dabei, die sind alle bei Facebook.
Ja.
Das ist ein Sammelbecken für alte, konservative Menschen geworden. Ich hätte jetzt alte, weiße Männer, aber das stimmt nicht. Alte, konservative Menschen sind bei Facebook.
In Deutschland hat Facebook insgesamt 32 Millionen monatlich aktive Nutzer.
Ja.
Davon sind 23 Millionen Nutzer täglich auf Facebook.
Nimm mal 15 Millionen asiatische Fake-Accounts. Genau, ja. Nimm mal 15 Millionen. Geile, meine Vagina ist so schwitzig. Schreib mir sofort zurück, Bots runter. Ich find's immer wieder erstaunlich. Unter jedem Facebook-Post, den ich mache, da schreibt dann irgendjemand so, ja, Rechtsstaatverräter, Linksbazille. Und dann darunter schreibt Yonggi Yen. Hallo, lieber Freund. Ich habe Ihr Kommentar gelesen und bin ganz begeistert von Ihren vielen Ideen. Sagen Sie mir, wie wir können gute Freunde werden. Denkst so. Und dieser Typ,
klicken
der
Sie
das
auf folgenden Link.
Und das Geile ist dann gehst du aber auf das Profil von diesen Volldeppen. Da hast du da einen so mit Schalke-Schal umgebunden, der irgendwie auf so einem Gartenrasenmäher sitzt, mit einer Zigarette im Mund. Und dann guckst du auf das Profil und dann hat er 7000 Freunde und davon sind 6900 Yonggi Yen. Oder Samantha L. Jackson oder so. Und denkst ja. So, seid ihr doof? Also merkt ihr nicht, dass das nicht echt ist, ihr Idioten?
Ja, aber also du findest bei Facebook halt die Boomer. Ne, würde ich sagen.
Die Frage ist einfach, wohin sich das entspinnen wird. Und es ist ja schon sehr wahrscheinlich, dass es alles noch extremer werden wird, noch persönlicher. Ich weiß, dass das jetzt schon Streamer gab, die Leute bei ihrer Geburt dabei haben lassen.
Das, ich glaube, das wird mehr, aber vielleicht macht es auch nur 180-Grad-Wende und es wird weniger. Also, ich glaube, nur soziale Netzwerke werden nicht verschwinden, aber sie werden sich ändern oder vielleicht sogar noch mehr, also mehr Grüppchenbildung, wenn man das so sagen möchte. Wir haben ja gerade schon gesagt, ne, Facebook sind die Boomer, Twitter ist langsam tot. Also Twitter heißt jetzt, also seitdem Elon Musk es übernommen hat, X und ist irgendwie gefühlt ein Sammelbecken rechtsnationaler Propaganda geworden.
Ist immer wirklich mehr. So, ne?
Ja, Twitter ist krass. Also ich habe zwar immer noch einen Twitter-Account, aber ich habe den da aktuell noch. Ich bespiele den aber so gut wie gar nicht mehr und ich nutze den auch eigentlich gar nicht mehr. Also ich lese auch sehr wenig auf Twitter, weil ich andauernd Sachen in die Timeline gespült bekomme, wo ich mir denke so, was? Ne, und
warum ich?
Also, man könnte jetzt sagen, ja, lösch den doch einfach, ist halt, also, ist auch schwierig, ne, das komplett wegzulassen.
Schwierig
aber,
nicht, du kannst ihn einfach löschen, wenn du möchtest. Aber.
Ja, natürlich kann ich den einfach löschen, aber Twitter ist halt auch ein Stück Reichweite und damit ein Stück Job. Ne?
Genau.
Ich habe in den letzten Tagen häufiger drüber nachgedacht, den einfach zu löschen.
Ist Twitter tot oder Twitter für uns tot? Also die Zahlen sind wirklich zurückgegangen durch Musk-Übernahme, ne? Das ist schon.
Also das, was ich zuletzt gelesen habe, ist, dass mehrere große Werbepartner aufgehört haben, dort Werbung auszuspielen. So wie BMW, Apple, Google, glaube ich auch. Also ist schon böse, aber wird am Ende wahrscheinlich nicht interessieren, weil Musk einfach Geld genug hat. Ne? Und der dreht ja mittlerweile vollkommen ab.
Was ist denn mit dem eigentlich? Also der war ja immer konservativ, aber Südafrikaner und was ist denn, ich habe ihn letztens irgendwie mit einem mit einem Dingshut, wie heißt es hier, mit so einem Cowboyhut an der Grenze in Mexiko stehen sehen, irgendwie mit so einem Schild auf dem Arm, und ich dachte, was ist denn jetzt los bei ihm, was ist denn passiert? Also, wann hat der Spinner sich denn so radikalisiert?
Weiß ich auch nicht. Also vielleicht war der auch schon immer so, man hat es nur nicht mitbekommen, aber der ist mittlerweile komplett durch. Also er ist krass, ne? Wie sehr sich das Bild von so Menschen ändern kann.
Er wurde sehr viel gefeiert, ne? Also
ja.
Von sehr vielen Leuten gefeiert.
Ja, auch da kann man die Frage stellen, ne? Ist Elon Musk der Vordenker, als der er sich selbst gerne darstellt und der, ne, auch von manchen so gefeiert wird? Manche Sachen hat er bestimmt richtig gemacht oder gut gemacht. Da ist aber die Frage, wie viel hat er da wirklich gemacht? Also er hat ja Tesla nicht gegründet, sondern gekauft. Also die gab es vorher auch schon.
Muss schon sagen, dass bei vielen Dingen wie jetzt, das sage ich jetzt aber gerade hier aus meiner vielleicht Unkenntnis heraus, also dass er schon visionär war oder in seiner Kompromisslosigkeit wahrscheinlich visionär war. Weißt du, also Musk hat ja zum Beispiel, soweit ich das weiß, damals PayPal gegründet und vorher diesen vor PayPal, also er hat, was er immer gemacht hat, was ich irgendwie schon beachtlich fand, als ich die Biografie gelesen habe, war dieses einfach alles auf eine Karte setzen. Einfach so irgendwie Milliarden verdient haben mit PayPal und sagen, ja, aber die nehme ich jetzt und schmeiß die da drauf. Und das finde ich schon krass. Also das war was mir in Anführungszeichen imponiert hat, weil die Eier hätte ich einfach nicht. Ich glaube aber, dass der irgendwie auch aus dem Asperger-Spektrum kommt, so, ne? Also dass der definitiv das, was man psychische Auffälligkeiten nennen würde, hat.
Also ich habe
gerade ist der Fernseher wieder angegangen, wo wir über Elon Musk reden. Was ist denn heute los hier eigentlich? Entweder Gott oder Elon Musk macht meinen Fernseher an. Nee, aber weißt du was, also dass diese extreme Kompromisslosigkeit zu sagen, guck mal, stell mal vor, du wirst jetzt irgendeinen Scheiß gründen, Reini, okay?
Ja.
Und durch puren Zufall wird das Ding einfach ein Milliardengeschäft und du hast 2 Milliarden.
Ja.
Also so viel Geld, dass du wirklich nie wieder irgendwas machen musst. Also wir sprechen nicht von einer Million oder so, sondern Milliarden. Also du kannst einfach nie wieder, du kannst nur noch Sachen machen, auf die du Bock hast. Für den Rest deines ganzen Lebens. Ohne auch nur einen Tag arbeiten zu müssen. Okay? Und Elon Musk zum Beispiel hat von diesem Geld, soweit ich das weiß, also das, was ich gelesen habe, ist der hingegangen und hat Sachen, hat dann zum Beispiel die ganze Kohle in Tesla investiert. Und das ist schon eine krasse Kompromiss. Klar, wird er noch ein paar Millionen übrig gehabt haben.
Ja, also wollte gerade sagen, du fällst halt weich, ne? Aber ja, ist halt Risiko. Also der, auch wenn er ein komplett durchgeknallter Spinner ist, aber der hat hier und da halt auch richtige Entscheidungen offensichtlich getroffen, ne?
Sehr offensichtlich, ja. Also das finde ich schon beachtlich so, wenn jemand hingeht und sagt, ich hau jetzt einfach mal diese Summe raus zum Beispiel. Also aus meinem, das ist schon krass. Also die Entscheidung, die der getroffen hat.
Ja, das, also ich habe gerade mal kurz in Wikipedia-Artikel geguckt. Das erste, was er gegründet hat, war wohl Zip2, also der Vorgänger, also irgendwie ein Vorgänger von PayPal oder so. Nach eigenen Aussagen war es wohl eine vage Vorstellung von den Chancen, die ein Dotcom-Unternehmen bla hatte. $2000 Kapital, ein Auto und ein Computer. Weiteres Kapital kommt von seinem Mitgründer und seinem Vater.
Ja, er kommt ja aus einem sehr wohlhabenden Haus, ne? Das darf man nie vergessen. So, aber trotzdem eine krasse Kompromisslosigkeit.
Ja, das schon. Also ist ja jetzt nicht das Supergenie, er hat auch genug Sachen in den Sand gesetzt, ne? Aber es war immer genug, also hat halt immer irgendwie gereicht, ne? Und ich meine, was er jetzt mit Twitter gemacht hat, ne, da hat er ja im Grunde Geld vernichtet.
Ja, also das, aber in einem Maße, also als er damals 40 Milliarden dafür ausgegeben hat, habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein. Also, wie kann man auf die Idee kommen, für die Scheiße 40 Milliarden zu bezahlen?
44 Milliarden. 44 Milliarden.
Es lässt mich nicht los. Also das ist unfassbar, wenn ich ehrlich bin, 40 Milliarden. Ja. Das ist eine so unvorstellbare Summe für so einen unvorstellbaren Scheiß. Warum sollte man das tun? Aber soweit ich weiß, haben zumindest seine Analysten und Berater auch alle gesagt, mach es nicht.
Das ging da ja auch hin und her, ob er das jetzt kauft oder nicht kauft. Und das hatte ja auch noch einen Rechtsstreit zur Folge mit den
Wahrscheinlich
Gründern
war das
und so.
Am Ende auch irgendwie wie so ein Running Joke oder wie so ein schlechter Scherz, der sich verselbstständigt hat und dann konnte er nicht mehr zurück.
Ja, das
weil
kann,
er gesagt
das
hat, ich mach das jetzt einfach. Weil bei solchen Leuten, bei dieser Größe, wo es too big to fail ist, geht's ja mehr um Ego als um reale Sachen. So, weißt, da geht's einfach darum, mein Ego ist so groß, ich mach das jetzt einfach. Ich kann das. Ja. Und wenn alle sagen, ich mach das nicht, dann mache ich es erst recht. Natürlich ist das schon ganz schön krasser Move, Eier zu rauszuhängen wegen dieser Summe. Also das ist schon.
Am Ende ist es aber auch nur noch eine Zahl auf dem Papier. Ne? Was ich krass finde, ist, er hat 44 Milliarden gezahlt. Aktueller Wert sind wohl knapp 19 Milliarden.
Wow, ouch.
Also mit den tollen Änderungen hat er richtig schön kaputt gehauen. Aber ich glaube, Twitter hat eigentlich nie schwarze Zahlen geschrieben.
Ich denke, die Twitter-Gründer haben gedacht, das wird ein Scherz sein, als der sich da gemeldet hat, oder?
Wahrscheinlich schon. Und dann hat er irgendwann, wie du schon sagst, nicht mehr zurückziehen können. Und dann haben sie gesagt, so, du kaufst das jetzt. Hier ist das Angebot, du hast das angenommen. Rein rechtlich hast du das gekauft. Her mit der Kohle.
Krass,
naja.
Ne?
Naja.
Einfach hart krass.
Nach dieser sehr kontroversen Folge von heute kommen wir mal langsam zum Ende mit Musikempfehlungen.
Willst du
noch
ein paar Religionen beschimpfen?
Nee, heute nicht mehr. Heute ist genug Religion beschimpft.
Ja?
Ja.
Dann wünsche ich mir, habe ich gerade noch gehört, The Black Keys mit Wild Child. Was für ein geiler Song. Ich muss nur sagen, eine der wenigen Bands der Welt, die schaffen über 20 Jahre mit dem gleichen Stil einfach immer noch zu ballern. So die Black Keys immer noch richtig stark.
Black Keys, okay. Such
Black Keys, du
Black
Arschloch.
Black Keys, Entschuldigung, du hast eine leicht schlechte Aussprache. Ich weiß nicht, ob der schon mal jemand gesagt hat.
Nee, noch nie, fick dich selber.
Dann, ich nehme noch drauf, das hat mir letztens auch jemand geschickt von Dick Pick Click, habe ich vorher noch nie gehört. Peter Mann, der Staubsaugerficker.
Oh mein Gott, das gibt's als Lied.
Also, es ist ein Rap-Song und der ist echt gut. Der ist echt nicht schlecht.
Ich wollte mal gucken, wo wir jetzt sind bei, warte mal. Wo wir jetzt sind bei dem hier, der Dings, der Boulder. Ich gehe jetzt bouldern. Wie viele Klicks hat der jetzt? Leute, wir müssen das hochkriegen. Der Junge ist ein guter Bursche. Wie viel Hörer hat der jetzt?
Bouldern. Ich gehe jetzt bouldern. Der Song hat 31.000.
Ja, also ich behaupte mal, letztes Mal waren es 20.000 oder so. Also Leute, ich gehe jetzt bouldern von Samuel Kilian. Mal schön reinhören. Ich musste sehr schmunzeln. Der hat auf jeden Fall guten Sinn für Humor. Könnte für mich sowas wie so ein Olli Schulz 2.0 werden.
Also ich fand das Lied auch wirklich, wirklich gut. Und hört mal rein in Peter Mann, der Staubsaugerficker. Das ist gerade bei 24.000 Plays. Und es ist wirklich erstaunlich gut.
Okay. Leute, passt auf euch auf. Das war's. Küsschen, Grüße gehen an den lieben Gott, den Dalai Lama und das so fliegende Spaghetti-Monster. Reini Remfurt kommt auf jeden Fall in die Hölle und ich besuche ihn dann zwischendurch mal von meiner Hacienda im Himmel. Küsse, Küsse, Küsse und Grüße, Grüße, Grüßli, Müsli, Ciao, Kakao, Sauerkraut, darauf gibt's keinen Reim.
Wir haben vorhin noch über Cringe gesprochen. Macht's gut!
Gelacht, aber unter meinem Niveau.